Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Öffnen Skript-Überarbeitung-2909. Freigeben für a.waniek@present.com. Ein Besuch vor Ort. Löschen, löschen, löschen.
Löschen. Am Original Schauplatz
Z.
der ersten Sendung. Punkt.
Am Originalschauplatz der ersten Sendung. Ein Blick hinter die Kulissen. Eine kleine Kabine, Decken hängen an den Wänden, ein Harmonium, eine Geige, eine Klarinette.
Öffnen Doppelklick, Datei. Hier Unterstrich ist Unterstrich Kö, Unterstrich Wo. Kopieren Bilddatei.
Die Kabine.
Schließen Tab-Ordner Radiosendung, einfügen Bilddatei.
Decken ausgehangen.
Ein Harmonium, eine Geige, eine Klarinette.
Prominent in der Mitte ein Mann in weißer Uniformjacke. Das muss Erich Schwarzkopf sein. Er begrüßt die Hörenden.
Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen.
Achtung, Achtung, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, spielen wir Ihnen ein Weihnachtskonzert.
Ihnen ein Musikprogramm.
Am Originalschauplatz der ersten Sendung. Wir befinden uns unweit von Berlin, in dem kleinen Ort Königs Wusterhausen, genauer auf dem sogenannten Funkerberg. Bis vor 2 Jahren war die Funkstation hier oben noch eine Militärbasis. Funk war wichtig im Krieg. Jetzt soll die Station zivil umgenutzt werden. Deswegen wird hier heute ganz zivil musiziert. 5 Personen stehen um den Sprecher Erich Schwarzkopf herum. Sie haben schon Feierabend. Die 6 Postbeamten treffen sich heimlich in einem Hinterraum der Funkstation. Sie forschen an einer Innovation, die die Welt verändert. Schwarzkopf und seine Kollegen sind sich nicht ganz sicher, ob das legal ist, was sie hier machen. Trotzdem zittert Schwarzkopfs Stimme kein bisschen. In der Zeitschrift Funk wird später darüber berichtet werden.
Und man begann mit Versuchen für Musikübertragung. Eine Geige, 2 Geigen, Gesang. Und zum Weihnachtsfest am 23. Dezember 1920 strahlte das erste richtige Konzert von Königs Wusterhausen über Europa.
Öffnen, E-Mail-Konto, Sucheingabe, Königs Wusterhausen. Öffnen, E-Mail vom 4. März. Öffnen, Datei hier, Unterstrich, ist Unterstrich, Kö, Unterstrich, Wu.
Herr Schwarzkopf kontrollierte Steuerung hinter dem Verstärker. F. Keine Besserung. Darauf zog ich mit meinem Cello in den Baderaum, wo ich mit Hilfe eines Kopfhörers, der mir vom Kontrollempfänger die Geigentöne brachte, hierzu nach dem Gehör die zweite Stimme
Scrollen,
zu Fuchs, du hast die Gans gestohlen und Röslein Rot spielte.
In der Bildnebenschrift des geöffneten Dokuments über das erste Rundfunkkonzert taucht Schwarzkopf nicht auf. Stattdessen wird der Mann in der weißen Jacke als Kammermusiker
neben
Dichert
ihm bezeichnet. Professor Demann.
Google-Suche. Demann Dechert.
Rudolf Demann.
Rudolf Demann, geboren 20. April 1880.
Gestorben
in Wien, 19. gestorben.
März 1960.
19. März 1960 in Berlin.
War Geiger,
Konzertmeister,
Konzertmeister
und Musikpädagoge.
Musikpädagoge.
Neuer Tab: www.discogs.com. Suchleiste: D-Mann. Enter. Süß Rudolf D-Mann. Otto Ura, Geil Dächert.
Süße Glocken, die Glocken, die klingen über den Herrn. Ich bitte an die Macht der
Tatsächlich war keiner der musizierenden
Foto
bei
des
der Post
ersten
angestellt.
Konzertes zeigt sechs Musizierende.
Taucht Schwarzkopf,
Schwarzkopf
nicht auf.
Ist nicht dabei.
Ah, der ist gar nicht dabei. Wo ist Schwarzkopf? Dann ist das Bild vielleicht doch nicht von der ersten Sendung.
Doppelklick. Löschen kompletter Absatz.
Erich Schwarzkopf ist auf dem Weg zum Kontrollraum. Dabei stößt der hochgewachsene Ingenieur immer wieder an die von der Decke herabhängenden Kabel. Zwischen Ansage und Musikstück darf nicht zu viel Zeit vergehen, deswegen muss er sich beeilen. Im Kontrollraum angekommen, dreht er an den Knöpfen des Verstärkerapparats. Dort werden die einzelnen Instrumente für das Konzert abgemischt. Jedes Instrument hat seine eigene Spur. Eine technische Neuerung, die Schwarzkopf und seine Kollegen vor kurzem entwickelt haben. Die einzelnen Spuren laufen im Verstärkerapparat zusammen und werden dann auf den Sender übertragen. Eine große Maschine, in der ein winziger Lichtbogen erzeugt wird.
Die Trägerschwingung.
Nur durch eine hochfrequente Schwingung lassen sich die akustischen Signale drahtlos um die ganze Welt senden. Bevor sie aber in den Äther geschickt werden, laufen die Signale durch eine Menge von technischen Apparaturen.
Ganze Hallen mit verschiedenen Apparaturen sind für das Senden vonnöten. In der Maschinenhalle von Königs Wusterhausen stehen 4 5-köpfige Dieselmotoren.
Ein eigenes kleines Kraftwerk. Rhythmischer Lärm.
Google-Suche, 100 Jahre Rundfunk, Linksklick, 100jahrerundfunk.com, Linksklick, Impressum, kopieren, post@100jahrerundfunk.com, öffnen E-Mail-Programm, einfügen. Königs Wusterhausen nicht als Geburtsstätte des Deutschen Rundfunks gilt, sondern Eberswalde.
Eberswalde.
Recherchen in amerikanischen, russischen, britischen, französischen und deutschen Archivalien haben wir schrittweise erfahren, dass die ersten Rundfunksendungen in Eberswalde produziert.
Öffnen Wikipedia-Artikel Versuchsstation Eberswalde.
Wikipedia-Artikel,
Version 6. Juni 2020, 0:30 Uhr. Eberswalde ist die eigentliche und wirkliche Geburtsstätte des deutschen
Unterhaltungsrundfunks.
Eberswalde aus 1919 die ersten drahtlosen
Konzerte veranstaltet.
Am Originalschauplatz der ersten Sendung. 6 Musizierende treffen sich an einer Straßenecke in dem kleinen Ort Eberswalde, unweit von Berlin. Sie flüstern miteinander, denn eigentlich ist es verboten, was sie in den nächsten Stunden vorhaben. Dann gehen sie entschlossen durch die kaum erleuchteten Straßen bis auf den Funkerberg. Dort angekommen packen sie ihre Instrumente aus. Eine Geige, ein Cello, eine weitere Geige, eine Klarinette. Der Juwelier Franz Elling hat seine Kollegin vom Ruderverein Eberswalde zusammengetrommelt. Er will heute Abend das erste deutsche Rundfunkkonzert veranstalten. Der Raum ist beengt und die Musiker rücken ihre Stühle zurecht, um sich nicht beim Spielen gegenseitig zu stören. An der Wand sind Decken aufgehängt. Nur durch Zufall hat das Ehepaar Elling letzte Woche herausgefunden, dass die Übertragung der Musik dadurch besser wird. Franz Elling sitzt mit seinen Kollegen in der Baracke, Luise Elling im Schuppen nebenan. Schon seit Wochen fährt Luise Elling die Technik. Auch heute horcht sie in ihr Kontrollaudion hinein. Alles gut zu hören. Nächste Woche will Luise Elling eine berühmte Sängerin dazu holen, Leonore Stretz. Für das Konzert heute konnte sie nicht überzeugt werden. Bei dem Besuch gestern schilderte sie ihre Ratlosigkeit. Was soll ich mir unter dem neuen Medium vorstellen? Das Ehepaar Elling nahm daraufhin einen Telefonhörer zur Hand. Luise Elling hob den Hörer ans Ohr. Ihr Mann sagte, es ist wie ein Telefon, bei dem man keine Antwort bekommt.
Da sitzt du direkt vor dem Aufnahmetrichter, Kathodophon nennen die das, und spielst wie ein hypnotisiertes Kaninchen dagegen an. Bringst um dich nur Wände. Kein Publikum. Du hast keine Reaktion. Kein Echo. Kein Beifall.
Eva. Eva!
Eva! Eva!
Eva!
Eva!
Eva! Eva! Eva! Eva! Eva!
Eva!
Eva! Eva!
Vielleicht liegt das auch an der fehlenden Resonanz, dass die Rundfunkpioniere nichts aufgezeichnet haben.
Keine Aufzeichnung, auch von diesem Konzert in Eberswalde.
Kam heute an, Büchersendung. Hallo, hallo, hier Eberswalde. Die erste Direktübertragung eines Orchesterkonzerts aus Eberswalde dürfte am 24. Januar 1923 stattgefunden haben. Der genaue Tag ist nicht sicher überliefert. In einer anderen Quelle wurde ein früherer Zeitpunkt, ein Sonntagmorgen im Oktober 1920 genannt. Doch lässt sich dieser nicht belegen und ist aufgrund der bisher bekannten Fakten eher unwahrscheinlich.
Im Ausland sind die Weltkonzerte von Eberswalde längst berühmt. In einem kleinen Kopenhagener Musikaliengeschäft finden sich jeden Sonntag mehr als 30 Leute zusammen, um den Musizierenden vom Ruderverein zu lauschen. Draußen drücken Kinder ihre Nase gegen die Scheibe. An der Tür klebt ein Schild.
Hier ist die Station Eberswalde für 20 Öre zu hören.
Wir sitzen mit dem Mikrofon am Ohr zu der Zeit, da wir erwarten können, dass Eberswalde sein Tagwerk beginnt. Wie wir sitzt das Volk überall, in dem nördlichen, östlichen, westlichen und mittelsten Europa. Wir sind in dieser Sonntagsnachmittagsstunde innen in dem Kreis, der auf unsichtbaren Wegen die übrigens so unvereinbaren und streitenden Welten vereint.
Die Welt rückt zusammen und auseinander. Während die Konzerte durch den Äther um die Welt wandern, steht in Eberswalde ein Pulk vor einer Kneipe. In der Mitte der Menge prügeln sich ein Arbeiter und ein Soldat. Sie sind bei einer Diskussion über den Generalstreik aneinander geraten. Die Novemberrevolution ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Aber der Konflikt zwischen konservativen und linken Kräften schwelt weiter. In diesem März 1920 wollen die Eberswalder Arbeiter endlich ihre Stimme erheben. Sie organisieren sich.
Ich würde jetzt gerne mit der Novemberrevolution weitermachen.
Das führt zu weit.
Vielleicht können wir aber noch was über die 20er in Kopenhagen erzählen.
War nicht Paulsen auch in Kopenhagen?
Welcher Paulsen?
Der hatte doch was mit dem Lichtbogensender zu tun.
Ach so, ja, ich erinnere mich. Wo hatten wir das nochmal?
Hier, Band 200 Jahre Funktechnik. In Dänemark experimentierte Waldemar Paulsen seit 1902 mit dem Lichtbogen, um ein helles Licht für die Beleuchtung von Straßen zu erhalten. Ganz nebenbei war ihm bei den Experimenten aufgefallen, dass man mit entsprechenden Funkempfangsgeräten weit entfernt von den Straßenlaternen immer dann Töne empfangen konnte, wenn seine Straßenlaternen eingeschaltet waren.
Ah! Antennen? Stand da nicht auch irgendwas über den Eiffelturm in dem Bericht der Funkleute aus KW? Da der Eiffelturm mit seinen Wettertelegrammen, er lag auf Welle 2650 Metern, stark störte, gingen wir mit dem Konzertsender für die andere Hälfte des Sonntagskonzertes etwas höher, auf Welle 2800 Meter. Krass, dass der Eiffelturm eigentlich eine Antenne ist.
Ich bin auch bei Paulsen. Die Geschichte erinnert mich auch an diesen Typen mit den Bäumen. Bäume als Antennen. Öffnen Ordner Radio, öffnen Unterordner, Bilder, Unterstrich, erste Sendungen. Doppelklick, 1919, Unterstrich Talking, Unterstrich Tree, Unterstrich 01.jpg. The trees now talk.
Am Originalschauplatz der ersten Sendung. Auf einer Vorortstraße in einem Eichenwald unweit von Washington D.C. Ein Ingenieur, ein Empfangsgerät, drei Nägel, Bäume. Der Ingenieur Squire verbindet das Empfangsgerät über einen Nagel mit einem Baum. Ein paar Offiziere stehen um den Apparat herum, der auf einem Tisch aufgebaut ist. Einer setzt sich die Kopfhörer auf und lauscht. Er hört deutsche Worte aus einer Entfernung von mehr als 6.400 Kilometern. Sie kommen von der Station Nauen, unweit der Funkstation Eberswalde.
Die Geschichte hat aber schon 15 Jahre zuvor angefangen. Es ist ein trockener Sommer. Seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg ist Squire überzeugt, dass die radiotelegrafische Kommunikation entscheidend für den Kriegsverlauf ist. Squire fragt sich, ob die Antwort in den Bäumen liegt. Bald darauf findet er heraus, dass Bäume als Antennen fungieren können. Er zeigt seine Erfindung einem Journalisten. Der ist begeistert und schreibt später in einer Zeitung:
Der Baum als Antenne bietet ungewöhnliche Möglichkeiten für die Untersuchung atmosphärischer Phänomene und für die sogenannte Physik der Botanik oder die Botanik der Physik.
Am Originalschauplatz der ersten Sendung.
Minimieren Skript unterstrich Überarbeitung unterstrich 05010. Maximieren Dateimanager Enter Rechtspfeil 1917 unterstrich Bredo unterstrich Westfront.jpg.
Es ist sonnig, aber noch ein bisschen kühl. Fünf Herren haben sich um einen reich verzierten, barock anmutenden Tisch versammelt. Auf dem Tisch sind einige Apparate aufgebaut. Ein Regenschirm, vier Uniformen, ein Anzug. Wir befinden uns im französischen Rethel, 180 Kilometer von Paris entfernt. Einer der Männer ist der Rittmeister Egbert von Lepel. Er war an dem Aufbau der Heeresfunkstelle Königs Wusterhausen beteiligt. Vor 2 Jahren hat sie ihren Betrieb aufgenommen. Jetzt ist Lepel an der Westfront stationiert. Zusammen mit dem Telefunken-Ingenieur Hans Bredo veranstaltet er hier Rundfunkversuche für die Soldaten. In einer Erinnerungsschrift wird über die Versuche berichtet.
Häufig ließ Bredo damals rundfunken. Auch Konzerte wurden gegeben. Einer von den Funkern sang, ein anderer, ich glaube es war Herr Eger, spielte Violine. Und außerdem wurde auch eine Ziehharmonika benutzt. Nachdem das eine Zeit lang gemacht worden war und an vielen Stellen unsere Funker in ihrem Schützengraben-Dasein aufgestört hatte, bekam, soviel ich mich erinnere, der Kommandeur Herr von Lepel einen Anschnauzer wegen dieses
Unfugs. Die Unfugtreibenden sind beeindruckt von der Rückmeldung der hörenden Soldaten.
Damals trat zum ersten Male in Erscheinung, was Rundfunk für die von der Außenwelt abgeschlossenen Menschen bedeuten kann.
Die Soldaten hören in den Ruhepausen vom Gefecht, tief unten in den Stollen oder hoch oben in ihren Flugzeugen etwas, das erst einmal ungewohnt war. Musik und Lesungen. Bredow beginnt diesen Unfug wohl wegen seines bildungsbürgerlichen Sendungsbewusstseins. Aber die Rückmeldung aus den Schützengräben macht klar, hier entsteht ein neues Gemeinschaftsgefühl. Dies ist umso stärker, da die Soldaten nicht mehr am alltäglichen Leben teilnehmen können.
Ist diese Teilnahme in ihren je eigenen Bunkern weit ab vom Alltagsleben eine Illusion? Oder doch eine Wirklichkeit von Gemeinschaft?
Welche die Soldaten gerade wegen ihrer körperlichen Ausgeschlossenheit erst so richtig spüren können. Eine Verbundenheit über Sprache und Musik?
Oder ist gerade dies, Sprache und Musik, eine bloße Ablenkung, Unterhaltung, eine Art Zuckerbrot für diejenigen, die ausgesondert sind aus dem gesellschaftlichen Leben?
Am Originalschauplatz einer missglückten ersten Sendung. Berlin, 16. November 1919. Ein Vortragssaal, 200 Personen aus Politik und Presse, zwei Techniker, ein Reichspostminister. Hans Bredow stellt heute die Zukunft des Rundfunks vor.
Der zukünftige politische Redner spricht in einen drahtlosen Apparat und wird gleichzeitig in 1000 verschiedenen Sälen in ganz Deutschland von 1 Million Menschen gehört.
Noch müssen die Anwesenden im Vortragssaal aber ihre Imagination bemühen. Das übertragene Signal ist leise, kaum hörbar im großen Saal, wird dann verstärkt, aber verzerrt sich bis zur Unkenntlichkeit. Es besteht eine große Skepsis von allen Seiten, sowohl gegenüber der technischen Realisierbarkeit dieser Vision, als auch gegenüber der Vision selbst. Der preußische Polizeiminister wird 2 Jahre später in einem Gespräch mit Bredow ausrufen:
Wenn jeder einen derartigen Apparat im Hause hat, ist es eine Kleinigkeit, die Monarchie auszurufen.
Politische Ängste.
Die Angst vor dem Funkerspruch. Die Übernahme der Telegrafie von politischen Kräften.
Die Angst der Alliierten vor dem deutschen Funken.
Öffnen Internetseite radiomuseum.org. Google-Suche.
Versailler Vertrag.
Google-Vorschlag. Versailler Vertrag. Original verschwunden. Enter.
Versailler Vertrag spurlos verschwunden.
Google-Suche Historiker Versailler Vertrag. Doppelklick Markus Peik. Kopieren E-Mail-Adresse. Sehr geehrter Herr Peik. Zusammen mit Angelika Waniek arbeite ich gerade an einem Radiostück zur Anführungsstriche, ersten Anführungsstriche, deutschen Sendung aus Königs Wusterhausen. Punkt. Bei unserer Recherche sind wir darauf gestoßen, dass der Versailler Vertrag ziemlich bestimmend für diese Sendung gewesen sein könnte. Punkt. Wir würden uns über eine fachkundige Unterstützung sehr freuen. Punkt.
Liebe Frau Moormann, hier eine Denkschrift zur Durchführung des
Versailler Vertrags. Liebe Frau Moormann, hier eine Denkschrift zur Durchführung des Versailler Vertrags. Die Datei war sehr groß, daher nur der relevante Passus als Auszug.
Artikel 197. Die drei deutschen Großstationen Nauen, Berlin, in Klammern Königs Wusterhausen, und Hannover, in Klammern Alvese, haben bis zum Ablauf der in diesem Artikel festgelegten dreimonatigen Frist, 9. April 1920, nur Handelstelegramme, keine politischen Telegramme, mit den von der Marine-Kontrollkommission vorgeschriebenen Wellenlängen befördert.
Weiterleiten an a.wanjek@present.com.
Öffnen Auszug aus Durchführung des Versailles-Vertrags. PDF. Markieren, Steuerung kopieren.
Öffnen gmail.com. Eingabe Suchleiste. Versailles-Vertrag.
Zu dem von Ihnen beschriebenen Sachverhalt anbei ein Artikel von...
Zu dem von Ihnen beschriebenen Sachverhalt anbei Zeitmagazin 12-1970 in unseren Beständen leider nicht nachgewiesen. Öffnen KM-C450I200-9081-3490.pdf. Premiere mit Geige, Harmonium und Hahn. Öffnen Skript-Überarbeitung-0610. Steuerung einfügen.
Unerwartete Schwierigkeiten. Einmal konnte Krishan Otto wegen der Inflation in Deutschland keine Zuckerrohrblätter für sein Instrument. Drahtlosen Hilferuf über den Konzertsender. Nach wenigen Tagen kam ein Päckchen Klarinettenblätter aus London.
Unserem internationalen Publikum etwas bieten, was alle verstehen konnten. Das sollte Musik sein.
Ein Besuch vor Ort in Baden-Baden. Einen Abend vor der Uraufführung von Der Flug der Lindbergs, ein Stück des 31-jährigen Bertolt Brecht. Ein Schild mit der Aufschrift
Der Hörer.
Ein zweites Schild mit der Aufschrift
Das Radio.
Ein Flügel, mehrere Streicher. An der Rückwand des Konzertsaals ein mit schwarzer Farbe geschriebener Text, als Anweisung für die Zuschauenden. Brecht will dem Rundfunk zwei Seiten geben, denn der Rundfunk hat...
Eine Seite, wo er zwei haben müsste. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum rausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
Hier nochmal konkret.
Der Text des Stückes soll teilweise durch die Hörenden mitgesprochen werden. Diese benötigen dafür, so Brecht, keinerlei Schauspielkünste. Der Text soll mechanisch gelesen und gesungen werden. Diese mechanische Sprechhandlung hat einen pädagogischen Wert. Hier zunächst der Satz, den Sie gleich wiederholen sollen.
Hier ist der Apparat. Steigen Sie ein.
Und jetzt Sie?
Wir haben nichts gehört. Wahrscheinlich haben Sie jetzt nicht mitgesprochen.
So wie auch viele Hörende der Ursendung des Lindbergh-Flugs.
Aber wieso? Weil Sie unterhalten werden wollen?
Weil wir Ihnen schon zu viel Text vorgesprochen haben?
Weil wir uns nicht in einem Raum befinden? Weil niemand anderes mit Ihnen im Raum ist?
Wir selbst hätten jedenfalls auch nicht mitgesprochen.
Wir haben gerade Wir haben gerade zum ersten Mal von uns selbst
als Sendungsmachenden gesprochen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir sind
Angelika Waniek und
Friederike Moormann.
Und ich als Sprecher, Tonio Arango, der diese Worte in den Mund gelegt bekommt.
Wir haben jetzt schon ziemlich lange geschwiegen oder so getan, als wären wir in diesem pseudodokumentarischen Text gar nicht anwesend. Aber jetzt wissen Sie es. Der Text wurde von uns beiden verfasst. Wir sitzen uns gegenüber.
Ich an meinem Laptop, du an deinem Laptop.
An einem gemeinsamen Dokument, das wir bei Google Docs teilen.
Und an dem wir
gleichzeitig schreiben.
Wir wollen hier jetzt keine Diskussion über Google anfangen.
Deswegen erzählen wir lieber, dass wir zu diesem Jahr 1920 unsere ganz eigenen Ansichten haben.
Und unsere eigenen Interessen.
Das wollen wir Ihnen gar nicht verheimlichen.
Wir sind nämlich auf der Suche nach Authentizität, nach einem Originaldokument.
Aber wie Sie sicher jetzt schon selbst gemerkt haben, ist die Originalgeschichte schwer zu erzählen. Beziehungsweise gar nicht vorhanden.
Jetzt, wo wir zwei Frauen sind, wollen wir Ihnen mal eine Geschichte erzählen, die in den ganzen angeblichen Originalgeschichten dieser Oberpostbeamten Telefunkeningenieure überhaupt nicht vorkommt. Das ist nämlich die Geschichte von Frau Valeska Gerd und ihrem Totentanz. Aber auch die Geschichte von Fräulein Weiß und der Inflation. Und von der Sängerin Edith Bach, der sogenannten Nachtigall von Königs Wusterhausen.
Und von Elfriede Maskos, der Sekretärin von Hans Bredow.
Und die Geschichte geht so.
Wie Sie hören, hören Sie nichts.
Stimmt ja nicht ganz. Sie sind schon da, die Geschichten. In Nebensätzen, in Bildunterschriften, in Personenregistern. Die Nebensätze heißen zum Beispiel:
Die von unseren lieben Frauen in tagelanger Arbeit genähten Vorhänge im großen Studio.
Ein Besuch am Originalschauplatz. 5 Personen in einem mit Stoff ausgehängten Raum. 2 Frauen, 3 Männer, 1 Uhr. Es ist 11:55. Am Flügel lehnt Edith Bach. Von ihr ist uns bekannt:
Mit der Stadt KW als Wiege des deutschen Rundfunks ist sie eng verbunden.
Ab dem Dezember 1920 werden aus Königs Wusterhausen regelmäßig Sonntagskonzerte gesendet. Bei den regelmäßig stattfindenden Konzerten singt Edith Bach live auf dem Funkerberg.
Zum Beispiel singt sie am 13. September 1925
das Wiegenlied von Franz Schreker, die Elegie von Massenet, die Serenade von Toselli und die Titania-Arie aus Mignon.
Geld verdiente sie damit nicht. Im Gegenteil. Die beteiligten Künstlerinnen und Mitwirkenden müssen sogar noch das Fahrgeld nach Königs Wusterhausen selbst bezahlen. 1934 wird sie mit einem Auftrittsverbot belegt. Daraufhin flieht Edith Bach im Juni oder Juli 1939 nach London. Ihren Hausstand musste sie größtenteils hinter sich lassen, darunter zahlreiche Fotografien ihrer Auftritte.
Hier ist also nichts mehr zu hören. Oder nur noch entfernt.
Hier müssen Sie sich jetzt selbst entscheiden, ob Sie etwas hören. Hören Sie was? Oder hören Sie doch nichts? Können Sie sich was vorstellen? Was stellen Sie sich vor? Hätten Sie lieber, dass Sie etwas hören? Oder würden Sie lieber nichts hören? Wenn hier zum Beispiel ein Liebesbekenntnis ausgesprochen würde, das Sie kaum hören, Sie wissen nicht ganz, hören Sie es oder nicht? Würden Sie dran glauben? Zieht Sie diese Ungewissheit an oder macht sie Ihnen Angst?
Thank you.
Das Medium, dessen Übertragung Sie hier hören, ist neu. Und deswegen ist seine Zukunft noch ungewiss, muss vorgestellt werden. Stellen Sie sich vor, eines Tages wird ganz deutlich und klar in jedes Wohnzimmer übertragen werden, was Sie hier kaum, vielleicht noch gar nicht hören. Was würde dort übertragen werden? Der Sturz des Kaisers? Bach-Kantaten? Oder romantische Gedichte? Die Einsetzung einer neuen Päpstin? Die Staumeldungen? Oder das Landen der Außerirdischen? Natürlich in den USA.
Sie können sicher sein, irgendjemand arbeitet schon heute an dieser neuen Technik. Nur wissen Sie noch nichts davon. Die Entwickler dieser Technik stehen schon mitten im Werden der Dinge und darin, wie auch Ihre Zukunft aussehen wird. Aber so ganz vermitteln lässt sich das noch nicht. Vielleicht ist es auch streng geheim. Jedenfalls lässt sich die Geschichte in der Retrospektive immer leichter erzählen als in die Zukunft hinein. Also fangen wir noch einmal an, die Geschichte des Radios zu erzählen.
Und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal.
Vielleicht so. Blitze sprühen nach allen Seiten. Am hinteren Ende der Halle sitzt über ein Papier gebeugt der Physiker Nikola Tesla, der Meister der Blitze. Neben ihm Millionen Volt Spannung. Tesla hingegen ganz ungerührt. Am Originalschauplatz des ersten Experiments mit elektromagnetischen Wellen. Eine heruntergekommene Scheune mit hohen Decken, eine Plattform, ein schwarzer Mantel. Ein Zaubermeister.
Oder ein Wissenschaftler? Tesla weiß, die Spannungen, die hier überschlagen, sind so hoch, dass sie über seine Haut und nicht durch seinen Körper fließen.
Er steigt für alle Anwesenden gut sichtbar auf eine Plattform.
Gleich wird der Funke überspringen.
So wie später in den ersten Radiosendungen. Plötzlich, wie ein Blitz, werden Informationen übertragen. Die Menschen in ganz Europa können gleichzeitig das hören, was jemand in Orten wie Königs Wusterhausen, Rethel oder Eberswalde in ein Mikrofon spricht.
Wir sind jetzt hier in Colorado.
Wir sind jetzt hier in Washington, D.C.
Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier in Königs Wusterhausen. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo.
Wir befinden uns in Eberswalde.
Gleich wird Unglaubliches geschehen.
Hier in dieser Scheune
Sie werden überall auf der Welt an Ihren Radiogeräten teilhaben können.
An einem historischen Moment.
Am Originalschauplatz der Sendungsvorbereitung. Wir befinden uns in der Küche von Angelika Waniek in Leipzig-Plagwitz, unweit von Berlin. Gleich wird Friederike Moormann sich ein Glas Wasser einschütten. Und zusammen werden sie auf einen glänzenden Gedanken kommen. Warten Sie noch einen Moment ab, meine Damen und Herren, dann wird Historisches geschehen. Sie können live teilhaben, jeder und jede in ihrer eigenen Küche.
Zum ersten Mal wird uns heute möglich sein, diese Inspiration mit hunderten Menschen zu teilen. In atemberaubender Gleichzeitigkeit.
Plötzlicher als der plötzlichste Blitz.
Werden Sie an Ihren Empfangsgeräten durchzuckt werden? Haben Sie noch einen Moment Geduld. Gleich geht es los.
Drei, zwei, eins.
Thank you.
Danke. Diese kleine Zaubershow ist politisch unverfänglich. Eine kleine Unterhaltungseinlage für Sie zu Hause an den Empfangsgeräten. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen verwirrt sind, wird das morgen alles Sinn für Sie machen. Sie werden schon sehen.
Am Originalschauplatz dieser Sendung. Eine mit Molton ausgehangene Fabrikhalle im Leipziger Osten. Ein Synthesizer, ein Interface, 4 Stereomikrofone, ein Laptop. Keiner sitzt prominent in der Mitte. 2 Komponisten laufen zwischen der Halle und einem kleinen Studio hin und her. 2 Autorinnen stehen und sitzen abwechselnd. Sie sprechen mit den Sängerinnen und erklären ihnen, was sie sich vorstellen und wie es klingen könnte. Die Komponisten, Martin Recker und Paul Hauptmeier, haben Blätter vorbereitet, auf denen die Partitur notiert ist. Sie singen ein A und dann ein D. Die Sängerinnen nicken und schmunzeln, streichen sich über ihre Kleidung, ziehen das Bein nach hinten und kauen die Töne in ihrem Mund. Dann erzählen sie, was sie sich vorstellen können und wie es klingen könnte. Und die Autorinnen nicken und die Komponisten schmunzeln. Ein Foto macht niemand.
Oh. Das ist aber echt eine schwierige Frage.
Also erfinden, ich glaube nicht, dass meine Fantasie so weit reicht, dass ich was Neues erfinden kann, aber irgend so eine Zusammensetzung aus Dingen, die es gibt. Aber ich glaube, in der Zukunft eher so was Avatar-mäßiges.
Also die Technik, die ich erfinden würde, würde den Empfang ohne Hilfsmittel ermöglichen, also quasi direkt in den Kopf.
Das telepathische Arbeiten, also die direkte Übertragung von Informationen über Gedanken oder über körperliche Wege.
Das haben die am Anfang des Rundfunks auch gemacht. Die haben ganz viel versucht.
Ich denke, es fehlt etwas in der Medienentwicklung. Und zwar ein Medium, das nur für einen einzigen anderen Menschen funktioniert.
Na, in den Anfängen des Radios, war das ja so eine große Fiktion. Ne? Also die russischen Futuristen, die haben ja damals experimentiert. Und es war ja sehr viel Spiritismus auch in der Welt damals, ne? mit Geisterbeschwörungen und Totenreden. Und die haben immer gesagt, irgendwann mal werden wir alle nur noch schweigen und es ist nur noch
auf der anderen Seite ist Musik geil, im Zweifelsfall dann mir, aber das könnte ja auch zwischen uns.
Also ich müsste eigentlich mit
wo ich jetzt nicht dabei bin, trotzdem funktioniert.
Okay, jetzt möchte ich mich einklinken in die große Unterhaltung von den vielen. Und dann würde ich die alle hören, solange ich möchte.
Aber er hat Fragen, wer nur genug könnte man.
Und er hat gesagt, Physiognomik ist eine
Grenzen einstellen.
Und das
müsste jedes Mal neu erfunden werden.
So eine Art Wolke, übers Gesicht,
Materialität.
Man guckt sich an,
und dann sprechen wir vielleicht.
Das fände ich tatsächlich interessant.
Eine
interessante Vorstellung, so eine Sprachwolke zu haben, in der man immer mal wieder
erfinden,
etwas klarer und deutlicher und akzeptierter
dystopisch ist. Wer weiß. Soll etwas von A nach B übertragen.
Alles
darf
hier laufen überall.
Die große
Kalkulation
ist so.
Interessante Frage dabei ist eher, wie stoppt man das? Das ist ja eher das, was mich dabei beschäftigt. Man will ja nicht.
Am Originalschauplatz der letzten Sendung.
Keine Moderatorinnen, verteilt auf der ganzen Welt.
Kein Computer, kein Mikrofon. Ein Besuch an keinem Ort.
Kein Forscher steigt auf eine Plattform.
Keine Frau, die in einem Nebensatz genannt wird.
Keine 2 Seiten, keine 4. Wand.
Keine skeptischen Journalisten, keine Schützengräben.
Kein Sendemast.
Kein Auseinander, kein Zusammen.
Keine
zweite, erste
Sendung,
keine erste.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns von Ihnen nicht verabschieden.